Gregi, jetzt lass uns mal wirklich ins Herz von der Strafverteidigung steigen. Nämlich die Frage, Aussagen machen, ja oder nein. Da gibt es ja ganz viele Mythen und ganz viele verschiedene Ansichten. Im Zentrum ist die grosse Frage, ist Schweigen wirklich Gold?
Also was ich sicher sagen kann, ist, wenn meine Klientinnen und Klienten schweigen, geht es mir um einiges besser, wenn ich nebendran hocke. Wenn meine Klientinnen und Klienten ausnahmsweise mal etwas sagen, sitze ich wie auf Kohle und habe ständig Angst, dass es entgleitet, dass sich meine Mandantin um Kopf und Kragen redet, dass sie auf eine Suggestivfrage einfällt. Man muss extrem aufpassen und das ist ein grosser Stressor in meiner Arbeit.
Und es liegt nicht nur daran, um Wahrheit oder nicht Wahrheit, sondern es geht auch darum, um Gefallsucht, es geht darum, dass man Druck nachgibt und allenfalls einfach etwas jemandem nachredet und. Da hat es also ganz viele Facetten. Man denkt, das ist so harmlos. Wenn du unschuldig bist, machst du Aussagen und alles wird gut. Aber ganz so einfach ist ja die Frage eben nicht. Und letztendlich ist das, dass du auf Kohle sitzt, liegt daran, dass du eben Kontrolle willst haben.
Selbstverständlich. Und es liegt aber auch daran am Umstand, dass es zumindest in Zürich weitgehend ein Aktenprozess ist und dass nachher einfach das gedruckte Wort zählt. Und das ist das Erste, was die Richterinnen und Richter sehen. Und es ist eben gerade die Aufgabe, versuchen, dann auf eine korrekte Protokollierung hinzuwirken, antizipiert oder mit dem Blick, dass das ein Jahr oder zwei Jahre später das Gericht liest.
Und da haben wir das grosse Problem, dass eben nur das Wesentliche muss protokolliert werden. Wir haben das grosse Problem, dass das die einen besser und die anderen schlechter machen. Und wir haben das immense Problem, dass du am Anfang von einer Strafuntersuchung gar nicht wissen kannst, was dann hinten raus das Entscheidende ist. Und das noch grösste Problem ist, dass schriftliche Protokoll alles Nonverbale verloren geht und durch das sich der Interpretationsspielraum vom geschriebenen Wort immens weitet. Und das sind einfach völlig unberechenbare Probleme, warum es einfach im Zweifel nahelegt, dass man einfach mal ruhig ist am Anfang. Aber bevor wir das alles nochmal im Detail schnell durchgehen, was genau bedeutet Schwiegerrecht in der Schweiz?
Das ist ein fundamentales Recht in der Verteidigung, nicht sich müssen erklären, nicht müssen seine Unschuld beweisen, sondern können eine komplett passive Rolle einzunehmen, weil die Rollenverteilung ist klar. Der Staat muss dir beweisen können, dass du gegen einen Straftatbestand verstoßen hast bzw. einen Straftatbestand erfüllt hast.
Also man muss dir deine Schuld beweisen. Gilt das Schwiegerrecht auch für Unschuldige, Gregi?
Das Schwiegerrecht gilt für jede Person, die als beschuldigte Person oder, wir haben es ja erklärt, als Auskunftsperson in einem Verfahren tangiert wird.
Jetzt rein faktisch, das hörst du doch immer wieder. Wenn ich schwiege, dann wird das negativ gewertet und als Schuld gewertet. Im Sinne, ich habe ja etwas zu verbergen, darum mache ich nicht mit. Wie tust du als professioneller Vertreter diese Aussage einschätzen?
Also ich bringe meinen Klienten immer grosses Verständnis entgegen, dass das so verstanden werden kann. Und es ist uns fast schon in die Wiege gelegt worden. Es wird uns in der Erziehung schon als Kleinkind eingeimpft. Wenn etwas gefragt wird, du bitte antworten. Und es ist nichts als höflich, und wir haben das in unserer DNA, wenn man gefragt wird, tut man antworten. Es ist etwas fast schon wieder Natürliches, eine Frage nicht zu beantworten.
Jetzt muss man aber unterscheiden. Also rechtlich gesehen darf es nicht zum Nachteil gewertet werden, weil du nimmst es Recht wahr. Aber wahrnehmungspsychologisch ist der Effekt natürlich schon ein anderer, basierend auf dem, was du gerade gesagt hast.
Man muss versuchen, den betroffenen Personen zu vermitteln, dass man da nicht im echten Leben steht. Man muss sagen, nicht gerade, dass es ein Theater ist, aber es sind Rollen, es ist ein Ringen um Argument, es ist alles sehr formalisiert, der Prozess, und es ist nicht so, ja, die verstehen mich denn schon, ich kann das denen schon erklären, sondern man muss ihnen bis zu einem gewissen Grad die Illusion nehmen und sie versuchen mit auf den Weg zu bringen, eben von dieser Rollenaufteilung, und ihnen halt auch wirklich sie abmahnen oder ihnen herausstellen. Es gibt leider Fälle, wo man dir nicht glaubt, was kann passieren, dass aufgrund von deinen Aussagen, die du als unschuldige Person gemacht hast, dir daraus ein Strick gedreht wird.
Und ich sage auch immer, das ist institutionell abgesichert, also im Sinn von Richter, Staatsanwalt, sind zumindest in Zürich sich gewöhnt, dass Personen Aussagen machen. Und auch wir tragen ja einen Ruf mit uns. Dass dass keine Aussagen machen. Und auch wir zwei tragen ja zum Beispiel einen Ruf mit uns, dass die Staatsanwaltschaft oder die Polizei halt weiss, wenn wir im Verfahren sind, dass es keine Aussagen gibt. Und das wird dann gar nicht unbedingt auf Person zurückgeführt oder gewertet bei Schuld, Unschuld. Aber in anderen Kantonen staune ich dann schon, wie auch anwaltlich begleitete Personen sehr viel mehr Aussagen machen als jetzt in Zürich.
Die Regel ist schon Platz Zürich und sicher auch in dieser Bubble, wo wir uns bewegen, dass man nichts sagt und dass es eine Ausnahme ist, wenn man etwas sagt.
Jetzt hast du es vorher kurz angesprochen. Warum ist Reden auch gefährlich, wenn man nichts zu verbergen hat?
Die Gefahr ist sicher, man kann schlichtweg missverstanden werden. Es kann sein, dass die Ermittlungen eben nicht so ergebnisoffen sind, wie so uns der Gesetzestext eigentlich vorlegt, sondern dass man mit der Ermittlungsthese reingeht und alles nur so will verstehen, wie man es hat wollen verstehen wissen. Wie eigentlich auch in einer Paarbeziehung gibt es ja auch oft so, dass die andere Person dein Gegenüber dich nie will verstehen oder nur das Negative will hören aus einer Diskussion aus. Und genauso kann das in der Beziehung oder in der Konstellation von einer Einvernahme passieren.
Genau, es geht nicht um Verständigung. Also im idealen Fall geht es um Verständigung, aber letztendlich geht es um Überführung in einem asymmetrischen Machtverhältnis.
Das ist nicht immer so, aber das Risiko ist da, richtig?
Genau.
Und ich finde schon, es gibt auch noch einen anderen Aspekt. Warum soll eine unschuldige Person an einem Verfahren mitmachen? Was geht das der Staat an, was sozusagen die unschuldige Person in der eigenen vier Wänden treibt? Also,
das ist das Gleiche wie mit dem Nattelinen schauen, oder? Das ist ja ein hochpersönlicher Eingriff. Und die Strafverfolger haben ja so eine Tendenz, ja, was tust du ja blöd, wenn du nichts zu verbergen hast, warum soll man nicht hineinschauen können?
Also man kann durchaus sagen, hey, ich bin unschuldig, was soll ich denn sagen?
Und das Problem ist eben auch, ein Gedächtnis ist kein erastischer Kasten, den du immer einfach abrufen kannst. Du bist in einer brutalen Drucksituation, der andere stürzt das Gespräch, der andere stürzt das Gespräch auf etwas hin, dein Gedächtnis funktioniert vielleicht nicht so gut und dann redest du einfach auch mal etwas dahin, um eine Frage zu beantworten und hinten raus erweist sich dann beim näheren Überlegen, dass es falsch ist. Und wenn du eben nicht vorbereitet bist und ohne Aktenkenntnis da gehst du Aussagen machen, ist das einfach hochriskant. Würden wir zwei, glaube ich, nie machen, ob schuldig oder nicht schuldig.
Und oft ist es ja nicht schwarz-weiß. Also es ist ja oft nicht so, ist man am Tatort gewesen oder nicht. Es ist nicht so klar. Oft sind es ja Grautöne und ob jemand schuldig ist, unschuldig ist, oft kann es ja ein Verhalten oder ein Vorgang äußerlich unbestritten sein. Da kommt es aber auf die Nuancen drauf an. Was hat man gemacht, was hat man nicht gemacht, was hat man beachtet, nicht beachtet. Und dort kann es dann sehr entscheidend sein, ob die unschuldige Person sich richtig erklärt oder nicht, dass es in die eine oder andere Richtung gibt.
Das ist das eine. Und nachher Protokollierung ist ja auch nicht ein Wortprotokoll, sondern wieder eine Übersetzung vom protokollierenden Beamten, meistens in eine juristennahe Sprache. Also es ist so eine Zurüstung zu einer Subsumption hin, die einfach auch unglaublich gefährlich ist. Und du als Laie kannst das gar nicht juristisch werten. Also du laufst da in eine Falle rein unter Umständen, oder?
Jetzt einmal drei. Mal, vielleicht hast du ja ausnahmsweise ab und zu auch eine Klientin oder einen Klient, der eventuell unter Umständen doch schuldig ist. Hast du das schon mal erlebt oder sind deine vermutlich alle unschuldig? Aber es ist einfach mal ein fiktives Beispiel. Du hättest eine schuldige Person bei dir. Warum sollte die schweigen?
Also ich glaube, unsere Diskussion bis jetzt zeigt klar, dass ich das gar nicht davon würde abhängig machen, ob schuldig oder unschuldig, sondern ich würde a priori sagen, es gibt wenige Ausnahmen, die man nachher vielleicht auch noch schnell anschauen sollte, aber sonst gibt es keinen Grund, zumindest in der ersten Einvernahme, irgendeine Frage zu beantworten. Gibt es wirklich keinen Grund, ob schuldig oder unschuldig.
Aber auch in Fällen, wo hinreichend wahrscheinlich ist, dass die Person sich strafbar gemacht hat, wo es sogar ein Video gibt oder so, oder eine nicht bestreitbare Zeugenaussage von einer starken Zeugin, von einer starken Zeugin, sollte man am Anfang auf gar keinen Fall etwas sagen. Man sollte nicht blind in Aussagen hineingehen, sondern man sollte sich zuerst ein Bild haben. Gerade in Haftsituationen sollte man zuerst Klientin oder Klienten kennenlernen, ein Vertrauen aufbauen, bevor man gemeinsam entscheidet, ob und in welcher Form man sich einlässt. Also es gibt verschiedene Gründe, die immer zum Gleichen führen. Man sollte nichts sagen.
Ja, ja, und es geht uns um einen Moment vielleicht gar nicht um einen Freispruch zu bekommen, einen unrechtmäßigen Freispruch zu bekommen, sondern es geht ja darum, sich einfach auch sinnig zu erklären, in Kenntnis von allen Vorwürfen. Also umfassend und geordnet sollte das vonstatten gehen und nicht wild und unkontrolliert. Und jetzt, wann ist der richtige Zeitpunkt für Aussagen? Kann man das generell etwas dazu sagen?
Nein, so generell lässt sich das nicht sagen. Es kommt auf die Konstellationen drauf an. Man kann es allenfalls mal gruppieren in Vier-Augen-Delikt, drohende Haft. Das sind vielleicht das sind Punkte, wo man immer wieder muss schauen muss, ob sich frühe Aussagen, wenn du nach dem Zeitpunkt gefragt hast, ob frühe Aussagen sinnvoll sind oder notwendig sind. Und sonst, unabhängig davon, würde ich meinen, eher spät im Verfahren oder eher später, wenn man ein gutes Gefühl hat über das Beweisergebnis, wenn man ein gutes Gefühl hat, kommt noch etwas, wird noch etwas zurückgehalten oder nicht, versucht die Staatsanwaltschaft noch mit einem reinzulaufen lassen oder nicht, was für ein gutes Recht ist, sie dürfen ja taktieren. Und dann würde ich sagen, eher gegen Ende vom Vorverfahren und vor allem nur einmal.
Da sind wir gerade beim nächsten Problem, dass man halt eben, das Gedächtnis ist kein erastischer Kasten. Wenn man mehrfach befragt wird, ist das Gedächtnis nicht immer gleich. Da können sich, ohne dass man es will oder ohne dass man das beabsichtigt, Widersprüche einfließen. Vor allem, wenn es dann um Details geht vor 4 Jahren. Das kann man einfach nicht klar erinnern. Und dann wird man plötzlich an so Widersprüche aufgehängt, die einfach an der Gedächtnisleistung liegen. Oder halt einfach, weil eine andere Person protokolliert, einen anderen Duktus hat, etwas anderes als wesentlich und wichtig anschaut. Also das ist halt auch noch ein Punkt, wo eine zusätzliche Unsicherheit mit sich bringt, wo eben dann zu dem führt, dass man sich einmal umfassend erklärt und nicht immer wieder Bruchstücke kauft.
Ich denke, wenn den beschuldigten Personen das gleiche Verständnis würde entgegengebracht werden wie geschädigten Personen oder Zeugen, dass es unterschiedliche Darstellungen gibt im Verlauf der Zeit, hätte ich weniger Mühe. Aber für mich ist schon auffallend, dass man eine beschuldigte Person mit Widersprüchen eher daran aufhängt und bei einer geschädigten Person sehr viel Verständnis entgegenbringt. Ja, man kann es halt nicht immer gleich geben. Es ist sogar ein Glaubhaftigkeitsmerkmal, dass man es nicht immer genau gleich bringt.
Das ist ja mal lustig. Da wirst du aufgehängt an einem Nebensatz, wo jeder professionelle Vertreter weiß, so nie gefallen ist. Also das ist schon mitunter etwas absurde Blüten.
Aber wenn wir mal zurückkommen, sind wir ein bisschen abgewichen vom Zeitpunkt. Das haben wir gesagt, vor allem vom Intervall, wie viel mal, aber vom Zeitpunkt her, denke ich, bei einem Vier-Augen-Delikt, gerade zum Beispiel bei häuslicher Gewalt oder sonst, wo nur 2 Personen ohne weitere objektive Beweismittel können Angaben machen können, sollte man vermutlich in der Regel nicht zu lange zuwarten mit einer eigenen Darstellung, weil dann schon sehr schnell der Vorwurf kommt, noch mehr als in anderen Konstellationen. Man hat sich einfach angepasst an den Schilderungen von der anderen Person. Oder wie siehst du das?
Ja, ja, da würde ich auch möglichst früh kommen. Es hängt dann halt auch immer ab, eben kennt man sich schon, die Verteidigung, beschuldigte Personen. Das sind ja auch wieder so Soft-Faktoren, die viel beeinflussen.
Ich denke, es ist gut verkaufbar, gerade in einer dynamischen Situation, vielleicht mit einer Haft oder mit einer schnellen ersten polizeilichen Einvernahme, auch gut vermittelbar am späteren Gericht, dass man bei der Polizei noch nichts gesagt hat, wie man noch Zeit braucht für eine Instruktion. Aber in der Regel sollte man vermutlich bei der ersten staatsanwaltschaftlichen Einvernahme sich einlassen, was sehr anforderungsreich ist. Da muss man sehr schnell Vertrauen aufbilden, muss sehr schnell versuchen, ein Verständnis für den Fall und für die Klientin zu bringen. Das ist eine sehr schwierige Aufgabe, schnell eine gute Aussage zu bringen. Die andere Situation ist die Haftsituation. Wie siehst du das, dort Aussagen, nicht Aussagen? Das passiert mir halt noch oft, dass man dann dort Aussagen macht. Aber wirklich auch schon mit dem Blick darauf, gibt es eine Verständigung mit der Staatsanwaltschaft bei einer Aussage, dass es auch zu einer Entlassung kommt, dass man dann darauf verzichtet, auf einen Antrag auf Untersuchungshaft?
Ja, ich würde das ganz klar an die Haftgründe binden. Wenn ich irgendeine Kollusionsgefahr wegbringe, dann ja. Im Sinne von, es wird nachher nicht in Haft genommen. Aber ohne klare Zusage würde ich da wahrscheinlich nicht zu Aussagen tendieren.
Bei Kollisionsgefahr geht es eigentlich fast nur über zumindest gewisse Zugaben, dass gewisse Sachverhaltselemente unbestritten bleiben. Und, Das kann natürlich wertvoll sein. Die Staatsanwaltschaft achtet darauf. Man hat die Gelegenheit, sich mit dem Anwalt zu besprechen, ausreichend. Der Anwalt ist dabei. Das tut so eine Beweiskraft massiv erhöhen. Das Risiko von einem Widerruf, was so Zugabe ist, relativ klein oder kann nicht durchdringen. Aber wie du sagst, da braucht es erst eine Verständigung mit der Verfahrensleitung. Was müssen sie hören, was brauchen sie? Oder wenn sie sowieso Haft anordnen, und in der Regel sind die da sehr offen und sagen, schauen Sie, Herr Kollege, ich werde sowieso einen Antrag stellen, und dann ist ja klar, dass man sowieso nichts sagt.
Ja, und dann muss man einfach auch nicht unterschätzen. So eine Verhaftung ist ein massiver Schock. Also die Personen sind einmal wie paralysiert. Und dann zu denen durchringen, ist so einfach nicht. Vor allem, wenn sie dich eben nicht kennen und dann vielleicht noch eine andere Sprache reden. Also du hast nicht eine direkte Verständigung, sondern nochmal über einen Dolmetscher. Was einfach die Unsicherheit, nochmal, das haben wir jetzt gar noch nicht thematisiert, aber das tut ja die Unsicherheit auch von der Protokollierung im Raum nochmal unglaublich potenzieren. Und dann ist dann auch die Vertrauensfrage, oder? Die Polizei tut ja den Dolmetscher aufbieten und dann geht man ja mit einem Klient in eine Zelle, wo der gleiche Dolmetscher drin sitzt, der dann übersetzen sollte. Aber das Vorverständnis, das er dort entwickelt, nachher nicht darf in der Einvernahme einfließen lassen. Und das ist ja eine unglaublich schwierige Aufgabe. Und ich verstehe jede beschuldigte Person, die dann da das Vertrauen auch fehlt, offen in der Zelle mit dem Anwalt zu reden. Und das muss man einfach auch alles einpreisen. Wie hochkomplex die Situation nach einer Verhaftung einfach auch ist, um zu einer sauberen Verständigung und zu einer schlauen Strategie zu kommen.
Kann ich dir nur beipflichten. Ich habe deutlich mehr Mühe, Klientinnen und Klienten vom Schweigen zu überzeugen, wenn sie nur in Anführungszeichen als Auskunftspersonen in einem Verfahren befragt werden. Wie hast du das?
Überhaupt nicht, weil als Auskunftsperson ist die Situation noch mal viel klarer. Auskunftsperson heisst, man weiß nicht recht, bist schuldig oder nicht schuldig. Also dann gibt es ja nur die Vogel-Strauß-Strategie. Ich hebe mal ruhig. Im besten Fall komme ich nicht zu die beschuldigte Position. Wenn ich schweige, das wird die Situation eingefroren, nicht verändern. Und wenn ich dann gleich mal noch Beschuldigter bin, kann ich das neu evaluieren. Als Auskunftsperson darfst du unter keinen Umständen jemals nur ein Wort sagen. Es gibt für mich gar keinen anderen Ansatz.
Ja, ich denke, in dieser Absolutheit kann man es auch dort nicht sagen. Es kann durchaus Gründe geben, dass man auch dort schon gewisse Sachen klarstellt oder darstellt. Aber ich denke, grundsätzlich ist es schon so, auch dort ist Schweigen Gold.
Das war ein Podcast aus der Reihe «Auf dem Weg als Anwältin». Ich hoffe, der Podcast hat dir gefallen und dich inspiriert, deinen eigenen Weg zu gehen. Für mehr Podcasts schau doch auf meiner Homepage www.duribonin.ch. Dort findet sich eine Vielzahl von weiteren spannenden Episoden. Ich freue mich auch, wenn du den Podcast bewertest, und ich freue mich, wenn du weiter dabei bleibst. Denn auf dem Weg als Anwältin ist ein gemeinsamer Weg. Dazu gehören verschiedene Ansätze, Erfahrungen und Perspektiven. Also, danke fürs Einschalten und bis bald.